Als jonge boer, als dat willen drinken, het moest zuurst natuurlijk eens koud.
Prost, Mahlzeit, der Podcast rund um Wein, Kulinarik und andere Dinge, die das Leben schön machen. Von und mit Conny Weinlover und Christoph Baumert.
Ja, wunderschönen guten Nachmittag aus Wien. Liebe Conny, wer hat sich fürs Mikrofon getraut?
Hallo, grüß euch. Wir sind im Schlossquadrat, einer kulinarischen Plattform mit 4 Lokalen, intensivem Weinfokus und einer Geschichte, die seit 1990 Menschen verbindet. Unser Gast heute ist Jürgen Geier, Gastronom, Gastgeber, Netzwerkdenker und einer der beiden Köpfe hinter mehreren Projekten, dem Schlossquadrat, der Schlossquadrat Trophy und dem Weinquartier G&G in Groß-Enzersdorf, das er gemeinsam mit seiner Frau Anneliese betreibt. Mit einem Leben zwischen Küchencheck, Tischplanung und Weinwissen bringt Jürgen Menschen zusammen, Wirtinnen, Winzerinnen und Weinliebhaberinnen und macht Wein erlebbar, verständlich und herzlich. Jürgen, freut mich sehr, oder uns sehr, dass wir heute bei dir sind.
Danke für die Einladung.
Quasi ein Multitalent und einer, der die Fahnen hochhält für den Genuss, weil es ist auf jeden Fall für uns auch so, dass wir uns als Podcast-Betreiber motiviert haben, dass wir sagen, wir wollen einfach herausheben, dass es das Leben wert ist, zu genießen. Aber man muss auch sagen, Gastronomie, kein einfaches Geschäft.
Nein, ganz bestimmt nicht. Schwierige Zeiten momentan. Genau. Preissteigerungen dort, Preissteigerungen da. Täglich neue Herausforderungen. Auflagen werden auch nicht einfacher, aber es macht Spaß.
Sehr schön, wenn man den Spaß nicht verliert, kann man sagen.
Genau. Jürgen, dein Werdegang, wie hat alles begonnen?
Ja, ursprünglich habe ich schon sehr jung gesagt, ich werde Koch. Ich wollte Koch lernen. Meine Mutter hat mich damals gezwungen, dass ich Kellner mitlerne. Und ich war von meiner 4 Jahre Lehrzeit genau ein halbes Jahr in der Küche und die restliche Zeit im Service. Also ich habe 180 Grad geändert.
Weil du das wolltest oder weil es so war?
Ehrlich, ja? Als junger Bub, wenn du ein bisschen Trinkgeld machst, siehst du natürlich das Geld. Mhm. Und ich habe am Tulbinger Kogel meine Lehre gemacht und habe dort sehr früh den Kontakt mit Wein gefunden. Und das war ganz einfach für mich spannend.
Mhm. Tulbinger Kogel, warst du da in der Nähe zu Hause? Ich meine, das ist nicht um die Ecken, kann man sagen.
Nein, es ist nicht um die Ecke. Ich wohne in Groß-Enzersdorf, bin dann einmal in der Woche heimgekommen, habe am Tulbinger Kogel ein Zimmer gehabt oder fast das ganze Personal hat am Tulbinger Kogel ein Personalzimmer gehabt und hat da oben gewohnt. Sonst, wenn ich das wahrscheinlich irgendwo daheim gelernt hätte, hätte ich es vielleicht auch nicht fertig gemacht. Ja. So warst du von den Freunden weg. Ich habe meinen kompletten Freundeskreis damals verloren oder geändert, sage ich jetzt einmal. Und 4 Jahre keinen Kontakt oder wenig Kontakt mit meinen Freunden gehabt und habe dafür andere Freunde gefunden und kennengelernt.
Die Großstadt kennengelernt.
Nein, die Großstadt. Nein, die Großstadt. Also ich habe eine Hochzeit einmal da oben aufgelegt. Also das ist schon... Man ist ein bisschen zurückversetzt in die Vergangenheit. Das ist ein bisschen so wie an der Riviera. Da ist man auch irgendwo auf der Höhe. Es ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Ich meine, da wird bei dir anders gewesen sein.
Deswegen die Liebe zum Wein. Einsam. Die Flasche und ich.
Also du hast nicht weit nach Tulln und du hast nicht weit in die Innenstadt. Also wir waren schon viel unterwegs. Okay.
Nach der Lehre?
Nach der Lehre Bundesheer, gastronomisch gesehen, alles gemacht, was es gibt, von Diskothek bis 4-Hauben-Restaurant. Ich habe Daumenkurve gemacht, ich habe Rudi Kellner Alt-Wienerhof gemacht, war nicht eine ganze Saison auf Sommersaison, die habe ich abgebrochen.
Weil es so schön war.
Ja, erstens mal zu wenig los und zu fad und Zustände, die menschenunwürdig sind, sage ich jetzt einmal. Haben wir dann aber nochmal überreden lassen von einem Freund, dass ich auf Wintersaison gehe. Bin dann nach Hochgurgel ins Top-Hotel Hochgurgel gegangen und habe dort meine Frau kennengelernt. Die ist gleich mit mir nach der ersten Saison nach Groß-Enzersdorf gezogen. Ich habe dann noch 2 Saisonen alleine gemacht und sie ist da geblieben.
Aha, ja. Also von dort quasi auch kassiert. Ja. Und aha, du bleibst jetzt da schön brav in Groß-Enzersdorf.
Nein, so war es nicht. Also es war, normalerweise gehst du von der Saison nach Hause, also Anfang Mai, und sagst nie wieder Saison. Mhm. Und im August brennt dann schon alles Feuer unter die Fingernägel und du schaust, wann der erste Schnee fällt. Und ich habe dann im August wirklich gesagt, so, ich würde jetzt nochmal ratzen, ich würde gerne nochmal gehen, ob sie mitgehe. Und sie hat einen super Job in Wien gefunden und hat gesagt, nein, sie bleibt in Wien. Mhm.
sehr schön. Lassen wir uns ein bisschen zurückgehen, nochmal in die Lehrzeit. Ich sage mal so, es hat aus meiner Sicht heutzutage das Handwerk viel mehr Wert als wie jetzt eine akademische oder eine schulische Ausbildung, weil man braucht Leute, die arbeiten. Wie hast du das, also vielleicht bist du jetzt der falsche Ansprechpartner, weil du sehr schnell ins Service gewechselt hast, aber es ist ein rauer Ton, oder? In der Küche kann man sagen, da geht es schon zack, 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 da muss auch jeder funktionieren.
Ja, das ist, glaube ich, generell im Service so. Das war ja auch, also in der Gastronomie, das war auch im Service so. Ja. Also ich habe eine Oberkönnerin gehabt, die hat mir einmal erklärt, dass man nicht lagert und ich bin auch nie wieder lagern. Also das, der Ton ist schon, glaube ich, in der Gastronomie, vor allem in der Stresssituation, rauerer als sonst. Aber ich glaube, wenn man sich nachher zusammensetzt und über alles redet, kann man das alles wieder relativieren.
Das ist ja der schönste Moment, wenn der letzte Gast gegangen ist und man sich zusammensetzt und dann trinkt man noch in der Leere halt vielleicht eine Cola, aber sonst setzt man sich zusammen und sagt.
Na, Cola war es nicht, das war schon der Wein. Relativ rasch der Wein.
Würdest du den Weg wieder so gehen?
Ja, sofort. Unüberlegt. Ich würde sofort wieder Lehre machen. Ich würde das sofort wieder am Tübinger Kohl machen. Es war schon sehr beeindruckend, sage ich mal. Sie haben eine riesengroße Weinkarte, einen riesengroßen Weinkeller da oben. Wir haben überall zubauen dürfen, wir haben dann alles probieren dürfen, was so machbar war. Der Frank Bleuel hat mir damals sehr viel Wissen über Wein vermitteln können und das war ganz einfach das Interessante, warum ich dann auch im Service hängen geblieben bin.
Du bist jeden Tag im operativen Geschäft. Wie schaut so ein Alltag aus?
Es gibt keine Routine. Der Alltag ist ganz einfach täglich anders, sage ich jetzt einmal. Die Herausforderungen sind jeden Tag andere. Du kommst in die Firma, dort passt das nicht, da passt das nicht. Sodass du sagst, ich mache heute wirklich einen Plan und den arbeite ich ab, das funktioniert.
Keine Checklist abhaken.
Funktioniert leider nicht wirklich.
Sagst du selbst, es gibt keinen typischen Arbeitsalltag, aber ich glaube schon, dass die Befindlichkeiten der Gäste andere waren sind. Früher hat man das halt einfach hingenommen. Aber man muss ja jetzt schon mehr überlegen dabei, was man dem Gast bietet.
Naja, das ist natürlich irgendwo auch berechtigt, weil der Gast, also es ist alles teurer geworden und die Erwartungshaltung ist ganz einfach auch vom Gast gestiegen. Ja. Und das ist natürlich die Herausforderung, da mit dem Personal dran zu arbeiten und den Mitarbeitern zu sagen, schaut, das müssen wir halt jetzt so machen und nicht mehr so. Oder du musst die Erwartungshaltung ganz einfach erfüllen und das wird halt immer schwieriger, weil die Lokaldichte in Wien ja riesengroß ist.
Und da teilt sich das Personal natürlich auch auf, also Mitarbeiter finden ist sicher auch nicht so einfach.
Servicetechnisch noch ein bisschen einfacher als küchentechnisch. Servicetechnisch, wenn du Grüß Gott und auf Wiedersehen sagen kannst. Alles andere kann ich dir relativ schnell lernen, wenn du das gern machen willst. Küchentechnisch, nur weil es gern ein Schweinsbrot isst, kann ich dir nicht zeigen, wie man Eibrot auf in einer Woche. Also da gehört ein bisschen mehr Know-how dazu. Ich will jetzt nicht den Kellnerjob heruntermachen, aber es ist ganz einfach leichter zum Lernen. Wenn die Einstellung dazu passt.
Das ist wie bei mir, wir haben ja Hafner, Fliesenleger ist ja ein Beruf und dann kann man auch sagen, es ist leichter, jemanden Fliesenlegen zu lernen, als jemanden einen Ofen bauen zu lassen. Ja. Das ist halt der Unterschied. Ja. Wo es jetzt beide ja beides können, aber es kristallisiert sich dann noch heraus, wer eher was machen wird ohne und die Mitarbeiter selber das sagen, ich will lieber Fliesenlegen, weil das andere ist mir zu anstrengend oder ich muss mich da muss zu was auch immer. Also ja, Kölner ist ja auch ein Job eigentlich. Und dass du sagst, nein, ich bin lieber beim Gast draußen, als wie alleine ich in der Kuchel oder halt oder den Job vielleicht zu mehr Stress in der Küche, dass das alles pünktlich kommt oder so.
Musst halt der Mensch, ja. Für den Kölner musst halt der Mensch dazu sein, dass du gern beim Kunden arbeitest. Ja. Du musst halt dann auch die ganzen Reklamationen einstecken, die Küche angehen. Das ist eine, die man nur als Service schuld. Aber das, wenn da das liegt und Spaß macht, kannst du das gerne machen.
Jetzt haben wir uns ein bisschen verleiten lassen zum typisch österreichischen Jammern. Jetzt gehen wir aber zu deinen Erfolgen. Du vereinst im Schlossquadrat eigentlich mehrere, also vier Restaurants unter einem Dach. Erzähl uns ein bisschen was über das Konzept.
Naja, das Konzept hat in Wahrheit der Dr. Stefan Gergele aufgebaut. Der ist Eigentümer der Liegenschaft und der Häuser im Schlossquadrat. Der hat 1990 mit den jetzigen Gergelis, damals hieß es noch Schlossgasse 21, begonnen und aufgesperrt, hat dann 98 den Silberwirt übernommen nach, oder aufgesperrt nach Renovierung und Instandsetzung wieder. Es kam dann 99 das Café Quadro dazu. Dann war das Konzept Silberwirt und Schlossgasse 21 schon sehr nahe aneinander. Dann haben wir die Schlossgasse 21 umgebaut in das Lokal Gergelis, das jetzt für Steaks, Fleischkultur und große Weinkarte, Weinauswahl steht. Und das letzte war dann 2007 die Trattoria Margareta am Margaretenplatz vorne, das italienische Lokal. Ich habe 2001 als Serviceleiter in der Schlossgasse 21 begonnen und habe dann 2009 gemeinsam mit Rudolf Kirschenhofer, meinem Geschäftspartner, die Lokale auf Basis eines Franchise-Vertrags übernommen, 6 Jahre lang geführt, und 2016 haben wir dann die Lokale von Dr. Stefan Gergely käuflich erworben.
Und dann hat man die volle Verantwortung.
Die haben wir
mit allen Freuden und Pflichten.
2009 eigentlich gehabt, mit allen Pflichten. Wir haben dann 2016 noch Apartments dazu bekommen, die der Dr. Gergely selbst betrieben hat bis zu dem Zeitpunkt. Also wir haben 8 Apartments im Schlossquadrat, 4 Restaurants, ein Extrazimmer des Hofstöckel.
Einen schönen Innenhof.
Einen der schönsten Gastgärten in Wien. Behauptet jetzt einmal, vor allem wenn jetzt dann in ein paar Tagen die Kastanien blieren, dann ist das schon sehr nett dazu.
Man kann sich das jetzt vorstellen, also es heißt ja Schlossquadrat, das ist quasi wirklich ein Quadrat, also es ist wie ein Vierkanthof mehr oder weniger. Man kann einmal rundherum gehen und auf jeder Ecke quasi überspitzt gesagt findet man ein anderes Lokal. Also man geht halt einmal rundherum, irgendwann wird schon passen, was zum Tagesgeschmack oder zur Idee quasi passt. Und man kann dann in der Mitte auch, gibt es einen eigenen Eingang, reingehen und ist dann im Innenhof, der, glaube ich, im Gergelis und im Silberwirt.
Gergelis und Silberwirt sind direkt in der Schlossgasse 21 im Haus, der große Gasgarten. Dann durch den Durchgang durch kommt man in den Gasgarten vom Café Quadro, das hat die Adresse Margaretenstraße 77. Und die Trattoria Margareta hat auch einen kleinen Innenhof-Gasgarten und einen Schanigarten auf der Straße heraus. Der ist aber nicht mit, die sind nicht miteinander verbunden, also da kommt man nicht durch.
Für Wein bist aber du zuständig?
Für Wein bin ich zuständig, ja.
Pass auf den Weinkarten der 4 Lokale
zu finden. So ist es, ja.
Wie kombiniert ihr das? Habt ihr immer da Weinempfehlungen dazu, zu jedem Gericht, oder wie machst du das?
Nein, also zu den Speisen haben wir eigentlich keine Weinempfehlungen. Unsere offene Karte ist sehr groß. Dadurch leidet ein bisschen das Flaschenweingeschäft, weil du eben eine Auswahl aus 20 Weine, sage ich jetzt einmal, oder 15 bis 20 Weine auf der Karte hast und sie die Leute doch lieber durchprobieren. Ein großer Punkt auf der Weinkarte ist natürlich Österreich. Die ist rein österreichisch lastig, vor allem im Silberwirt, Wiener Gasthaus. Brauche jetzt nicht irgendeinen Spanier oder einen Italiener unbedingt drauf. In der Trattoria ist es rein italienisch, der offene Verkauf. Und in Gergelis ist es sehr international, Österreich, ein bisschen einen deutschen Riesling haben wir drauf, momentan einen Cabernet Sauvignon aus Argentinien, ein paar Bordeaux glasweise offen, ein bisschen was Spanien, also das wechselt so immer wieder ein bisschen.
Und der Wein-Background, oder wieso machst du das? Wo kommt die Weinliebe her oder wo geht die Weinliebe hin?
Wie gesagt, das hat schon in der Lehrzeit begonnen, habe eigentlich nie aufgehört damit. War dann Altwienerhof, sehr gute Weinkarte, Taubenkobel, sehr gute Weinkarte. Immer wieder viel Weingüter besucht und daher kommt das Interesse oder die Leidenschaft, sagen wir mal so. Mhm.
Viel gekostet.
Das Wichtigste ist Kosten, Kosten, Kosten.
Ja, Stichwort kann ich nur sagen. Wir wollen ja jetzt auch nicht sagen, dass du wahrscheinlich jemanden bevorzugt hast, aber du hast einfach in dein Repertoire gegriffen und hast was mitgebracht.
Ich habe euch einen Rotwein mitgebracht. Ist ein Projekt, das über die Schlossquadrat-Trophäe entstanden ist. Wir haben im Schlossquadrat sehr viele Eigenprodukte und Eigenmarken. Wir haben Der Dr. Gergely hat einen eigenen Chardonnay-Weingarten in Straß. Da lassen wir jetzt mittlerweile einen Chardonnay Frizzante produzieren von einem Weingut, Bio-Weingut. Wir haben eine Sonderfüllung Zweigelt. Und über Umwege bin ich dann auf die Idee gekommen, ich mache einen Cuvée, der eher zu den Steaks passt. Und ich habe euch halt mitgebracht unseren Schlossquadrat Cuvée G, Blaufränkisch Zweigelt Merlot. Diese Füllung ist jetzt vom Walter Glatz aus Görtlisbrunn. Ich habe das Projekt schon mit vielen Winzern gemacht, mit Georg Wind aus St. Margareten, mit Markus Iro, Michael Allacher, was weiß ich, wer da noch alles dabei war. Die letzten 3 Jahre bin ich etwas faul gewesen und habe immer nur mit Walter Glatzer, weil er eigentlich für mich auch fast gleich ums Eck ist und ich nicht so weit fahren muss, diesen Cuvée gemacht.
Das hast du, weil du sagst, haben wir gemacht, du kommst hier und ihr werdet dann gemeinsam entscheiden,
welcher Cuvée, dass ihr... Das ist wirklich so, dass ich mich anmelde, ich hinkomme, das letzte Mal sind dort am Tisch 12 Flaschen Wein gestanden, von Zweigelt, Blaufränkisch, Merlot, St. Laurent, und ich dann anfange zum Bunchen, ja, zum Zusammenmischen, und das, was mir und dem Winzer dann am besten gefällt, das werden dann in Mengen von 1.500 Flaschen gefüllt und unserem Etikett abgefüllt.
Ein quadratisches Etikett in Schwarz gehalten, über das drüber in Handschrift ein großes G, das was auch über dieses Quadrat hinaus
ragt.
Ragt, danke, oben beim G-Bogerl und unten beim G-Bogerl, also beide Bogerl sind draußen, in Gold, wenn man die Flasche dreht, auf der Rückseite Schlossquadrat-Selektion 2018, Blaufränkisch, Zweigelt und Merlot, Weinland und 13,5% und vielleicht habt ihr es gehört, ein Schraubverschluss.
Ja, ist für uns in der Gastronomie wesentlich einfacher, der Schraubverschluss.
Prost.
Zum Wohl.
Prost. Heute bist du mir so nah, Christoph.
Ja. Also die Idee dahinter ist sehr zugänglich, dass für jeden Mann und jede Frau leicht zum Trinken, aber doch ein bisschen am Körper, dass er zu den Steaks passt. Das ist jetzt schon eine ältere Füllung, das ist aus dem 21er Jahr und ich glaube, ist noch immer recht angenehm.
Ja, also ich glaube, das ist ja den Rebsorten wahrscheinlich geschuldet, dass einem Zeit einfach nur gut tut, ne? Also je länger, dass er Zeit hat, umso runder wieder werden.
So ist es.
Und, ja.
Mir ist aufgefallen, wie er zuerst auf den Gaumen gekommen ist, ist er extrem, haben wir gedacht, puh, schwer, aber dann ist es immer leichter geworden. Also das ist eigentlich normal ist die umgekehrte Reihenfolge, aber es ist wirklich sehr angenehm und kann man vorstellen, dass das also gut passend ist.
Beim letzten Cuvée war meine Frau auch mit dabei, wie wir das verkostet haben. Und die hat mich dann eigentlich von meinem ursprünglichen Wein wieder abgebracht, weil das wäre so richtig hart, eckig und kantig gewesen. Wäre interessant, was aus dem Wein nach ein paar Jahren rauskommen wäre, wenn der Flaschenreife hat.
Was würdest du jemand sagen, der sagt, Wein ist nur Geschmack, aber keine Wissenschaft?
Oh nein, Wein ist reine Wissenschaft. Das fängt beim Glas an und hört bei der Lagerung auf. Abgesehen vom Weingarten, was der Weinbauer schon alles wissenschaftlich macht, chemische Analysen und so weiter und so fort. Aber das fängt beim Glas an. Wenn du halt einen Wein aus 2 unterschiedlichen Gläsern probierst, ist das schon so beeindruckend. Dass
aus dem Zahnputzbecher zum Beispiel oder aus einem ganz tollen Glas? Ja.
Es muss kein Zahnputzbecher sein, es reicht ein kleines und ein großes Glasl und es ist ein komplett anderer Wein.
Wie hast du deine Sinne und dein Wissen geschärft, was in die Richtung Wein betrifft, nicht nur in der Lehre?
Kosten. Ich habe die Weinakademie gemacht, ich habe alle Vorträge besucht, ich habe allerdings dann ein paar Prüfungen auch abgelegt, aber wie es dann um die Diplomarbeit gegangen ist, und da ist es um ein Marketingkonzept für ein Champagnerhaus gegangen, habe ich gesagt, nein, das interessiert mich ehrlicherweise nicht, weil ich bin da, um zu lernen, warum das Sauvignon in Australien anders schmeckt als in Frankreich und in Österreich. Das hat mich viel mehr interessiert als das Marketingkonzept. Und somit habe ich die Weinakademie dann ehrlicherweise nicht abgeschlossen.
Ich glaube, es macht ja dann nur für sich, also Es gibt ja verschiedene Zugänge, warum man das macht. Wenn man es für den Betrieb braucht, dann ist es sicher sinnvoll, wenn man sich auch mit Marketingkonzept
natürlich
beschäftigt. Wenn man es aber für das macht, dass man selbst lernt, wie man das alles zu schätzen und zu kosten weiß, dann ist es ja eigentlich egal, ob man das abschließt mit dem Konzept.
Und er weiß, was er weiß.
Er weiß, oder was
er schmeckt.
Also das kann man ja niemandem verwehren, außer was er weiß, muss man sich das eh selbst zahlen. Also von dem her ist man dem selbst her, kann man sagen. Ja.
Schlossquadrat?
Ja.
Schlossquadrat Trophy.
Ja.
Eine Fusion, sage ich jetzt einmal. Ich darf das ja immer begleiten, auf meinem Instagram-Kanal auch. Wie darfst du das beschreiben, das Konzept? Also 2025 war ja das 15-jährige Finale, oder ja, kann man so sagen. Wie kam es dazu?
Wie gesagt, wir haben 2009 die Lokale dann übernommen vom Dr. Gergely wir haben eine große Weinkarten in allen Lokalen eigentlich. Ja. Und die Idee dahinter war, unser Weinimage zu heben, präsenter zu werden. Und es gab damals meiner Meinung nach nur einen guten Winzerwettbewerb, den hat der Flo gemacht in Langenlebern mit dem Winzermatch. Und wir haben dann gesagt, okay, wir setzen auf die Jugend, wir wollen den jungen Winzern, die vielleicht nicht so namhaft sind, eine Plattform bieten, die ihre Weine und sich selbst präsentieren können. Und so ist die Idee entstanden.
Ein Wettbewerb, wo Jungwinzer quasi gesucht werden. Also dieses Jahr war es ja so, das waren glaube ich 20 Bewerber, also die bewerben sich. Wie schaut das Auswahlkriterium aus?
Das Auswahlkriterium ist, also weil wir das eben damals in Kooperation, oder nicht damals, sondern mit Kooperation entstanden ist, mit der Weinmarketing, mit dem Willi Klinger, war die Idee, die Vorentscheidung ist schon mal der Salon Österreich Wein. Also die Winzer müssen einmal im Salon vertreten sein, dürfen sich dann bei uns anmelden, schicken uns dann 6 Weine. Wir verkosten das noch einmal in einer kleineren Runde von 8 bis 10 Personen blind durch. Wird 20 Punkte Bewertung abgegeben und die besten 6 Winzer sind dann im Finale sozusagen.
Altersbegrenzung?
Es gibt eine Altersbegrenzung, die ist glaube ich mittlerweile bei 33 Jahren. Wir haben angefangen mit 30, unter 30 Jahren. Wir haben es ein bisschen in die Höhe gesetzt, weil wir gemerkt haben, okay, es wird der Boden dünn. Mhm. Aber es finden sich, wie gesagt, heuer waren es 20 Anmeldungen, es finden sich noch immer genügend Winzer, die schon sehr viel Verantwortung im Betrieb haben.
Wie hat sich das über die Jahre verändert? Wenn du sagst, ja, die Aufnahmekriterien quasi hat sich verändert, aber hat sich das Spektrum verändert?
Na, das Spektrum hat sich nicht verändert. Diese Veranstaltung ist wirklich gewachsen. Also wir haben am Anfang beim ersten Finale, weiß ich nicht, 100 Zuschauer gehabt oder 100 Besucher gehabt. Wir sind jetzt, wenn wir das Finale im Mai machen, bei 400, 450 Besucher. Wir müssen mittlerweile beide Gastgärten sperren, bauen im Silberwitt-Gastgarten eine Bühne auf. Mit Videokamera wird es übertragen in die anderen Gastgärten auf Video-Walls, dass auch jeder wirklich einen Blick auf den Winzer hat. Also es ist extrem gewachsen, sind die Kooperationspartner gewachsen. Wir haben Matzek-Etiketten dabei mit den sponsernden Etiketten. Wir haben Müller-Glas dabei, die sponsern einen Gutschein für Flaschen. Wir haben BMW Bierbaum dabei, die sponsern ein Genusswochenende mit einem neuen Auto irgendwo in einem Restaurant in Österreich. Ich glaube, letztes Jahr war es bei Max Stiegel unten. Ja, und viele, viele weitere Sponsoren, die dann medientechnisch unterstützen, sei es die ÖGZ, sei es der Walter Kutscher im Profil, ist wirklich groß geworden mittlerweile.
Heuer gibt es auch einen Podcast zu gewinnen.
Heuer gibt es auch einen Podcast genau, zu gewinnen.
Genau, weil wir auch Sponsor sind.
Ja. Ja, und glaube ich, wenn man so als nichts Ahnender mitbekommt, ist das Vernetzen der Winzer untereinander auch sehr groß. Also da wächst ein bisschen eine Community, auch ein Netzwerk, glaube ich,
zusammen. Ja, das ist richtig. Und für mich ist das Interessante, ich besuche jedes Weingut, bevor sie bei uns die Präsentation haben. Also es ist ja so, dass jeder Winzer bei uns am Dienstag im Gergely seine Weinpräsentation hat, wo er 10, 12 Weine vorstellen darf. Wir schenken dann einen Monat lang von den Winzer oder von der Winzerin 4-5 Weine offen aus. Also du musst nicht unbedingt zur Veranstaltung kommen, um das zu verkosten. Du kannst dann noch einen kleinen Auszug bei uns probieren. Und beim Finale darf dann jeder Winzer 2 Weine mitbringen, nur mehr 2, sonst wirst du mit dem Verkosten nicht fertig. Da gibt es dann ein kleines Interview noch auf der Bühne, wo der Winzer kurz was zu seiner Person sagen darf, zum Weingut sagen darf und spontan auf ein paar Witzfragen antworten darf oder muss. Und so wird der Gewinner ermittelt.
Über die erste Vorverkostung, über die Einzelverkostungen, wo die Gäste sind und beim Finale dann im Gastgarten, ne?
Naja, das ist ein bisschen komplizierter. Der Gewinner wird genau ermittelt. Also es wird jede Einzelpräsentation darf das Publikum bestimmen, wie hat ihnen der Abend mit den Winzer gefallen. Schulnotensystem 1 bis 5. Der mit den besten Notendurchschnitt bekommt 6 Punkte, der mit den schlechtesten einen Punkt. Beim Finale darf dann das Publikum stimmen, wer ist dein Gesamtgewinner oder dein Gewinner. Wieder der mit den meisten Stimmen 6, der mit den wenigsten einen Punkt. Und die Fachjury darf einmal die Weine bewerten und einmal das persönliche Auftreten des Winzers, weil der Hintergedanke war, was nutzt der beste Wein, wenn du ihn nicht verkaufen kannst. Mhm. Und da geht es auch wieder das, der beste 6, der schlechteste eine, also kannst maximal 24 Punkte machen. Und so wird der Gewinner ermittelt. Es kann die Jury nicht selbst entscheiden und es kann das Publikum nicht selbst entscheiden.
Super.
Wie siehst du im Allgemeinen zum einen den Trend in der Gastronomie und zum anderen den Trend im Wein? Was hat sich da in den letzten Monaten verändert und wo blickst du ein bisschen kritisch drauf oder wo sagst du, das ist gut, die Entwicklung?
Na, kritisch ist sicher diese Negativwerbung, Alkohol ist schlecht. Natürlich in Übermaß ist alles schlecht. Da ist der Schweinsbraten schlecht, da ist der Alkohol schlecht.
Schokolade.
Da ist Schokolade schlecht, ja. Das finde ich ein bisschen übertrieben. Es geht aber der Trend eben zum alkoholfreien. Bei uns nicht zum alkoholfreien Wein. Da ist die Nachfrage eher gering. Es geht in die Richtung Limonaden und Säfte. Da ist alkoholfreies Bier, wird immer mehr. Da ist der Trend schon. Aber ich glaube, ganz einfach die Weinindustrie jetzt da in den Kinderschuhen steckt, wo das alkoholfreie Bier vor 20, 25, 30 Jahren war. Da wird sie sicher noch ein bisschen was tun, glaube ich.
Aber im Moment quasi bei euch nicht so gefragt, alkoholfrei Wein?
Absolut nicht. Das ist ganz, ganz selten.
Wie schaut es aus mit Orange und Natural Wines?
Da bin ich ein Gegner
davon. Okay, weil also du einkaufst.
Ich bin kein Freund von diesen ganzen Orange und Natural Weine. Es ist auch die Nachfrage sehr gering, sage ich jetzt einmal bei uns. Zu einem guten Steak trinkst du einen guten Rotwein und nicht irgendeinen Orange, Traminer oder was weiß ich. Und im Süber geht im Sommer mehr Spritzer und wandern wird Wittliner, gemischter Satz und so Sachen.
Das heißt, es liegt an dir natürlich, weil das du nicht kaufen würdest, aber schon auch an den Gästen, oder?
Natürlich, weil wenn die Nachfrage da wäre, die große Nachfrage da wäre, würde ich das schon kaufen. Ja. Wenn er dann einen Natural Wein aufmacht, der nicht geschwefelt ist, muss er den dementsprechend umdrehen, dass die Qualität da bleibt.
Müsstest du mal so eine hippe Party machen vielleicht und dann...
Wie gesagt, ich bin selbst kein Freund davon.
Ich glaube, es hat jeder irgendwann einmal probiert. Ich habe mich da dazu verleiten lassen, aber ich habe es dann relativ rasch wieder gelassen. Ja, gastronomische Herausforderungen, Energiekosten war sicher ein Thema, ist auch noch immer ein Thema, wir wissen es täglich ist es so. Wie schaut es vom Speiseverhalten aus, wenn die Leute eher wieder bodenständigeres, wird am Preis geschaut, wie sieht es da aus?
Nee, es wird sicher am Preis geschaut, es wird aber, glaube ich, nicht jetzt bei der einzelnen Speise am Preis geschaut, sondern es wird halt ganz einfach noch die Vorspeise oder die Suppen weglassen, es wird das Dessert vielleicht weglassen und der einfachste Weg zum Sparen im Restaurant ist, ich trinke heute keine 3 Achtel mehr, sondern nur mehr 1 und 1 Liter Leitungswasser dazu.
Ja, das ist ja auch ein lustiges Thema. Ich meine, ich weiß nicht, ob wir das jetzt auch noch aufgreifen, aber darf Leitungswasser was kosten im Lokal, ja oder nein? Der Gastronom würde sagen, ja.
Bei uns kostet er nach wie vor nichts.
Okay.
Ich bin allerdings der Meinung, er muss was kosten, weil es ist eine Dienstleistung. Also es soll jetzt nicht das Viertel Leitungswasser was kosten, aber es ist die Dienstleistung. Ich muss das Glas befüllen, ich muss das Glas zum Tisch bringen, ich muss das Glas wieder zurückbringen, ich muss das Glasl waschen. Ich zahle für das Glasl Abwassergebühr. Also es
in der Kalkulation ist es darstellbar, kann ja, man sagen.
Und ne? Ich würde es immer, glaube ich, so sehen, wenn jetzt ein Gast kommt und der trinkt einfach nur ein Glasl Wasser zu seinem Toast, dann muss das was kosten. Und wenn einer eine Flasche Wein bestellt, dann ist das Wasser dabei.
Also wir diskutieren das jährlich, ja. Und wir haben jedes Jahr die Diskussionen. Nur wenn ich das einführe, dann muss jedes Glas etwas kosten. Ja. Und ich kann nicht sagen, der erste Liter zur Flasche Wein, Leitungswasser kostet nichts. Ja. Und der zweite Liter kostet dann 4 Euro. Ja, aber da hast du in Wien Diskussionen, da kommen die können nicht mehr zum Arbeiten, weil sie mit dem Erklären nicht fertig werden. Und darum sind wir nach wie vor dabei, dass wir sagen, okay, wir verlangen fürs Leitungswasser nichts.
Schauen wir mal, ob es noch mehr werden
jetzt,
oder
jetzt, nicht. Jetzt hätte man fast ein Fass aufgemacht, aber ja, nein, es ist im Endeffekt, aus meiner Sicht ist es so, es gehört in die Kalkulation rein, das Wasser kauft man ja trotzdem, man kriegt es ja auch nicht geklinkt. Und die Manipulation ist ja eben das Thema. Ne? Das muss ja keiner wo herumtragen, es muss ein Glasl gewaschen werden.
Kann mir schon vorstellen, dass ein Fass aufgemacht wird und dann diskutiert wird, wenn man das vorher so gewohnt war, dass das immer so gegangen ist und dann hast du schon, vor allem wird es wahrscheinlich sehr viele Stammkunden haben, die kommen und wenn sie dir das so eingerechnet haben, das Hausnummer, ich sage jetzt mit 10 Euro am Mittagessen und einer Glasl Wasser dazu und dann geht es ja vor allem nicht mehr aus, weil du jetzt für das Glasl Wasser dann 2 Euro zahlen wirst, dass du dann Diskussionen hast, dass die dann angefressen sind und vielleicht sagen, okay, jetzt gehe ich woanders hin, wo ich mein Wasser noch gratis kriege.
Aber das sind echt sprunghafte Kunden. Also von dem
wir haben schon einen Großteil von unseren Kunden vom reinen Leitungswasser weggebracht, indem wir produzieren selber Himbeersirup, Holundersirup, Johannisbeersirup, Zitronen-Ingwer, Zitronengras-Ingwer, Limonade oder Sirup. Und das bieten wir dann eben an in so 4CL-Gläser zum selber mischen. Da haben wir schon einen Teil abgefedert, muss man sagen.
Ich war jetzt, glaube ich, weiß ich nicht, wie oft schon im Schlossquadrat. Ich habe da immer nur Wein getrunken, aber ich werde jetzt auch das probieren.
Du kommst ja wegen an Wein.
Nächstes Mal mache ich eine Verkostung und sage, nein, die Weine kostet kalten, ich kann jetzt so die Sirup bekosten.
Jetzt hast du ein Privileg, fast kommen ja die Winzer zu dir mit der Veranstaltung. Wenn das nicht so ist, wo treibst du dich herum? Gibt es weitere Reisen oder irgendwas, wo ist das ein Steckenpferd, dass ihr sagt, in der Ferne mal ein bisschen die Fühler ausstrecken?
Naja, wo treibst du dich herum? Die Zeit ist relativ knapp mittlerweile mit den vielen Projekten. Wenn wir unterwegs sind, schauen wir, dass wir in Österreich irgendwo zu einem neuen Weingut kommen. Geplant ist jetzt dann irgendwann einmal im Burgenland wieder ein paar Tage. Ich habe voriges Jahr waren wir in der Mosel unterwegs eine Woche. Das war sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Wir waren vor 2 Jahren im Piemont unterwegs. Also es gibt schon ein paar
Flecken, die noch
wo man hin will.
Also unbeleuchtet sind.
Toskana war ja so ein Thema.
Aber ist es dann so, dass du, wenn du jetzt auf so einer Weinreise bist, dass du dann sagst, du Dinge kostest und dann sagst, ah, das könnte man gut vorstellen in dem Lokal, das nehme ich jetzt mit oder das nehme ich auf oder.
So, natürlich, das ist so, der deutsche Riesling im Kergelis ist aufgrund dieser Weinreise entstanden. Es ist halt natürlich immer die Frage, wie leicht oder versteht es der Kunde schon, ja. Das ist deutscher Riesling, ist noch nicht wirklich bei allen angekommen. Ich bin ein absoluter Fan vom deutschen Riesling. Und du brauchst immer wieder die Mitarbeiter dazu, die das auch transportieren können den Kunden gegenüber. Also das ist schon.
Wie ist das jetzt so, wenn du sagst, du hast jetzt so bis zu 20 offene Weine, sind die in der Karte drin? Der Gast findet den Wein selber oder sind die Kellner schon so, dass die dann sagen, wenn die Leute was bestellt haben oder dass die Kunden vielleicht nachfragen, was soll ich da jetzt dazu trinken für einen Wein?
Nein, kommt eher selten vor. Also ich sage mal, der Kunde kommt zu 99% ins Lokal und weiß, was er trinkt. Der weiß, ob er Bier bestellt, einen Spritzer oder ob er ein Achtel haben will. Es kommt selten vor, dass einer sagt, was würden Sie mir jetzt zu den Fisch für einen Wein empfehlen? Das kommt ganz, ganz selten vor. Im Gergelis ist es so, und dort habe ich zwar ganz tolle Mitarbeiter, die sehr weinaffiner sind, also der verkauft in Wahrheit nur seinen italienischen Wein, weil ihm der am besten schmeckt, und da braucht man Mengen auch wirklich, wo ich sage, das ist eigentlich faszinierend, dass das so funktioniert. Aber der empfiehlt das ganz einfach. Und wenn die Leute sagen, was empfehlen sie uns zu den Steak, dann kommt der mit seinem italienischen Wein daher. Und
dann sagen sie, ja, das probieren wir mal, wenn der so, wenn du mit voller Inbrunst quasi merkst, das,
genau.
Ja,
dass das man das dann glaubt. Ja.
Passiert euch das auch so, wie es dass du in deiner Lehrzeit gehabt hast, dass du dann nach Sperrstunde zusammensitzt und ein bisschen durchprobierst, damit den auch vom italienischen Wein ein bisschen wegbringst?
Nein, also, also ich bin da nicht mehr dabei. Die Mitarbeiter sitzen schon nach Dienstschluss beieinander und quatschen und diskutieren und alles Mögliche und kosten da immer wieder Weine durch. Das findet aber meistens spät in der Nacht statt, wo ich nicht mehr in der
Firma bin. Nach den Schlossquadrat-Trophys gibt es ja dann mindestens 10 offene Flaschen, wo noch ein bisschen was drinnen ist, was die anderen nicht so gekostet haben, und dann können sie auch mal so durchprobieren.
So ist es.
Ja. Ja, was würdest du sehen? Ich meine, ja, du bist wahrscheinlich jeden Tag mit Arbeit eingedeckt, aber gibt es Projekte, wo du sagst, das nimmst du dir noch vor für die nächsten Jahre, oder sagst, es passt so, wie es jetzt rennt, und das machen wir.
Nein, Projekte, nein, ehrlicherweise nicht. Ich habe genug. Projekt ist rein zu schauen, dass du die Mitarbeiter so trainierst, schulst, dass das wirklich einwandfrei läuft, dass diese ganzen Google-Rezessionen weniger werden. Du kannst es eh nie verhindern, dass einmal was passiert, dass vielleicht einmal ein Kellner einen schlechten Tag gehabt hat und nicht gelacht hat, wenn du bei der Diana gekommen bist. Aber ich glaube, das ist in Wahrheit die wichtigste Aufgabe im Moment, dann zu schauen, dass du da
so kontinuierliche Qualität bietest.
Rein und Servicequalität.
Ich war in einem Lokal in Wien erst vor kurzem, und da waren irgendwie alle krank. Also nicht das Personal. Und im Endeffekt war dann nur ein Koch und ein Kellner irgendwie, sondern irgendwie übergeblieben. Wir haben 3 Stunden, glaube ich, dort gegessen, weil wir ja schon mal 1 Stunde braucht haben, bis wir den ersten Gang bekommen haben. Die hätten normalerweise voll die fette Negativbewertung bekommen, aber der Kellner war so bemüht und hat das erklärt, und der hat mir dann so laut, dass ich mir gedacht, dass ich halt dann in meiner Bewertung, die ich dann schon geschrieben habe, reingeschrieben habe, man braucht einfach viel Zeit, wenn man im Moment dorthin essen geht, weil das Essen war ja dann auch sehr gut, was wir gekriegt haben. Aber wenn es halt, ja, und ich glaube, da kommt es halt drauf an, wenn du da jetzt dann vielleicht einen unfreundlichen Kellner auch noch hast oder der irgendwie so gestresst ist, dann geht es halt zack, 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 und dann
da paar Leute essen. Das ist, also, das ja. So. Ist immer, ich sage immer zu unseren Mitarbeitern im Service, ihr habt eigentlich den einfachsten Job der Welt, weil der Gast, der bei der Tier reinkommt, der ist ja bereit, dass er Geld ausgibt. Da, ja. Wie viel und wie gut, hängt rein von euch ab. Ja, wenn ich heute Autoverkäufer bin, kommst du 15 Mal schauen und kaufst ihm dann erst beim Konkurrenten.
Genau.
Ich habe das Glück, dass ich mich bei der nächsten Rubrik zurücklehnen darf.
Haben wir schon gehört.
Und dass ich mich mit dem Kosten vergnügen kann und die gar nicht das kleine Verhör führt.
Ich hänge jetzt noch eine Frage an, weil das bei mir das interessiert. Team Rot oder Team Weiß?
Gemischt.
Gut.
Einmal so.
Ein Rosé.
Nein, Rosé am wenigsten. Ich sage eher Sommer Weiß und Winter Rot.
Okay. Schau, Christoph.
Kehrt da so eigentlich in Wirklichkeit.
Ein Essen, das ich niemals wieder essen möchte.
Hahnenkamm.
Was?
Hahnenkamm.
Das kann man essen?
Ja.
Oh mein Gott.
Das ist nicht die Skirennen.
Nein, also ich habe deswegen jetzt nochmal nachgefragt.
Also der Hahn.
Was genau isst man da? Knabbert man das? Oder?
Nein, das ist in Wahrheit ist das nur Blutschwamm. Das war damals gekocht in Soße. Das war im Zuge eines Escoffier-Menüs beim Rudi Kellner im Altwiener Hof. Und ich habe das probiert, aber das hat so eine Konsistenz, dass ich gesagt habe, nein, das brauche ich nie wieder.
Ja, also ja.
Das ist Schweinsbackerl, die mag ich auch nicht so. Das widerstrebt es so richtig. Ja.
Das man muss nicht haben. Wirklich alles essen. Also dieses Konzept, so alles muss verwertet werden.
Oh, probieren tue ich alles.
Ja, aber ob es dann auch wirklich gut ist, ist ja. Der beste Weinmoment meines Lebens war?
Viele. Noch nicht allzu lange her war das eine Verkostung Chateau Petrus. Das war schon sehr beeindruckend. Die Geschichte dahinter, das war schon der Wein selbst. Ob das wirklich das Geld wert ist, ist ein anderes Thema, aber das war halt...
Sowas würde mich immer interessieren, wenn man sowas blind kriegt, wie man das dann wertet oder schätzt
glaub,
oder so.
Ich glaube, wenn du das wirklich blind kriegst und nicht weißt, würdest du das wahrscheinlich nicht so hoch einschätzen. Ja.
Das ist auch ein bisschen Marketing dahinter, ne?
Ja, wahrscheinlich. Ja.
Das schlimmste Weinerlebnis hatte ich als...
Es war nicht ein Weinerlebnis für mich. Ich habe auf Saison Zimmerservice machen müssen in einer Suite für eine größere Gruppe mit einer Doppelmagnum oder was sogar 6 Liter Chateau Fischac. Und ich habe die im Zimmer aufgemacht und habe am Korken gerochen und habe gemerkt, dass das nicht ganz sauber ist. Und ich habe das aber dann eingeschenkt und verkosten lassen und die haben dann die ganze Flasche wirklich austrunken und ich bin mir heute noch ziemlich sicher, dass das korkt hat. Also ich bin halt dort gestanden und gedacht, was mache ich jetzt? Aber ich mir gedacht, so,
probieren kann man mal.
Die kostet ja richtig Geld, wenn ich jetzt so schnell vorgehe und so, der korkt. Ja. Ich habe halt mal Glück probiert.
Ja, nein, das
ist verjährt wahrscheinlich.
Ja, das ist sicher schon verjährt.
Der kehrt so.
Der kehrt so. Nein, das hätte ich nicht gesagt. Aber sie haben sie nicht beanstandet.
Wenn ich nur noch eine Rebsorte trinken dürfte, wäre es?
Schwer. Blaufränkisch. Wahrscheinlich Blaufränkisch.
Ich hätte jetzt Riesling gesagt. Hätte jetzt wirklich direkt auf Riesling getippt, da war jetzt falsch gelegen. Aber ja, ich bin bei dir.
Ich trinke prinzipiell alles recht gerne, also vom Mittliner bis zum Sauvignon. Was ich nicht unbedingt mag, sind Weißburgunder, Chardonnay. Mhm. Das sind nicht so meine Rebsorten, aber ich glaube, wenn ich mir auf eine
Und ich glaube, Traminer auch nicht, oder?
Nein, muss auch nicht unbedingt sein.
Entschuldige, das ist was verrückt.
Nein, ist so.
Mein perfektes Katerfrühstück.
Oh, ich habe schon lange keinen Kater gehabt, aber so ein Spiegelei mit Schinken und Zwiebeln und Pfefferoni und das Ganze dann nochmal kurz überbacken im Rohr. Gescheiten Kaffee dazu.
Bringt dann wieder in die Spur.
Ja.
Mit dieser Person würde ich gerne eine Flasche Wein teilen.
Ah, da gibt es viele, aber ich glaube, mit wem ich wirklich gerne mal persönlich kennengelernt hätte und mit wem ich mich wirklich gerne mal persönlich unterhalten hätte, war da Didi Mateschitz gewesen. Mhm. Den hätte ich gern kennengelernt.
Ich kenne ihn nicht.
Darin Bull.
Ja, ja, aber ich habe ihn nicht kennengelernt.
Also, nein,
ich kenne ihn. Ganz viele Leute, die haben kennengelernt.
Also, nein, ja, so hast du das
kennengelernt. Ja, das ist so arg. Also ich bin schon auf der Nase, aber
der Nudelsuppe bin ich auch nicht hergeschoben. Wir können diskutieren, ob wir das ausschneiden.
Mein peinlichster Restaurantmoment war?
Oh, ganz witzig, es gibt bei uns so kleine Traditionen im Freundeskreis. Wenn du halt Geburtstag hast, musst du ein bisschen eine Aufgabe erledigen. Und ich weiß nicht, was für Geburtstag das war, aber wir waren da ein paar bei uns daheim in einem Wirtshaus essen und wir haben gerade Haus gebaut. Und ich musste dann mir einen Blaumann anziehen und die Teller und die Salate in einer so einer kleinen Kinderscheibtruche observieren. Und bin dann dort durchs ganze Restaurant oder durchs ganze Wirtshaus mit der Scheibtruche gefahren, wie ein kleiner Bauer. Und das Peinliche war eigentlich, dass unser Bürgermeister gerade zu essen war.
Sie dachte, du hast es jetzt.
Genau.
Eine kulinarische Sünde, die ich heimlich liebe.
Ich glaube, es gibt keine kulinarischen Sünden. Es ist alles erlaubt, was schmeckt. Also ich habe keine, glaube ich.
Hanekamp in Schokosauce.
Nein, das...
In 10 Jahren werde ich diesen Wein trinken.
Das ist eine gute Frage. Ich wollte eigentlich heuer aufmachen. Ich habe zu meinem 40. Geburtstag eine Magnum Aprio 89 bekommen, einen 100-Punkte-Parker-Wein. Ich habe gesagt, okay, den trinke ich in 10 Jahren. Das war heuer gewesen, zu meinem 50. Geburtstag. Ich glaube, ich lasse ihn noch mit 10 Jahren liegen.
Okay.
Aber irgendwann muss man sich trauen.
Irgendwann muss man sich trauen, richtig.
Meine Abschlussfrage, mein letztes Glas Wein soll sein.
Groß.
Groß. Ganz groß.
Groß und voll.
Wir dürfen uns bedanken für ein nettes Gespräch, ein kleiner Einblick. Weiterhin viel Erfolg mit den Projekten und Lokalen. Wir werden die Links in den Shownotes
verlinken.
Also Wein in dem Sinn, den kann man den Cuvée nur bei euch im Lokal trinken oder kann man den irgendwie beziehen auch?
Nein, den Cuvée gibt es nur bei uns im Lokal.
Na dann ist es auf jeden Fall einen Besuch wert.
Immer einen Besuch wert.
Wunderbar, danke sehr. Und Prost.
Vielen Dank.
Prost. Prost.
Prost.
Prost.
Prost.
Das war's für heute mit Prost Mahlzeit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns ein Like da. Folgt uns überall, wo es Podcasts gibt und erzählt euren trinkfreudigen Freunden davon. Feedback, Weinverbrechen und Liebesbriefe gerne an office@prostmahlzeit.at. Bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, ein guter Wein ist zu schade für schlechte Gesellschaft.